Ich hasse Kinder. Nein, so schlimm, ist es nicht.
Nein, doch, ich hasse sie auch. Nein, ich liebe Kinder. Ich bin total nett zu Kindern. Aber in dem Alter, seien wir bitte nicht falsch verstehen, die Eltern, die uns zuhören, ich meine das jetzt nicht persönlich, aber zwischen 12 und 16 sind sie alle Fotzen.
Ich lache niemals unter meinem Niveau. This is the kind we're supposed to put whipped cream on, right? Uh-huh. Wanna practice with me?
I'm having a hard time getting it in. It's fine. I mean, this is your first time, isn't it? Yeah. You'll be great. Just try to take it slow and gentle. That's it. Trace around the edge super softly. And when you're ready, put it in. In my opinion, there's no need to rush anything. It's best if you go nice and slow. Es geht hier um Kuchenbacken. Es wird ein Kuchen gebacken.
Verarsch mich doch nicht. Good. Ja, in der Mutti wird ein Kuchen gebacken. Don't rush, silly. That's perfect. It might be even better if you went in a teensy bit deeper, like this. Oh mein Gott. Well, that was quick.
Ja, that was quick. Das war tatsächlich gerade, wurde mir zugeschickt mit Video, das war die Tonspur von einem Anime, ich weiß leider nicht welcher, wo ein junges Mädel einem Typen beibringt, wie man eine Sahnetorte verziert.
Naja, das war ja nun wirklich absolut klar, das hat man noch rausgehört. Na,
natürlich.
Also, was
natürlich,
soll es denn anders gewesen sein?
Also, natürlich, ich hab die Sahne geschmeckt.
Du hast die Sahne, du bist sowieso so ein kleines Steckermäulchen, glaube ich. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch, ihr kleinen Steckermäuler. Reini, das ist, mit dir möchte ich immer gerne mal eine Torte belegen. Was für, oh mein Gott, ey. Und Scheiß. Also ich frage mich das ähnlich wie bei dieser Benjamin Blümchen Nummer mit Benjamin, willst du mal meinen Rüssel anfassen?
Also hier mit Otto. Ja, etwas tiefer. Ja, genau. Ja, Otto.
Ja. Mir kann doch keiner erzählen, dass das nicht komplette, volle Absicht, weil
ja,
das kann nicht sein.
Das genauso wie das Ding mit Bibi Blocksberg, das wir mal hatten, wo die irgendwie Kartoffelbrei oder so machen und das dann alles durch die Gegend spritzt und der einen ins Gesicht und was weiß ich nicht was. Ja, volle Absicht.
Ich habe alles im Gesicht. Oh. Ja, aber also du glaubst, es ist Absicht?
Ich glaube, es ist Absicht, ja.
Lustig. Genau so. Das ist so ein bisschen wie bei Fight Club, wo Tyler Durden heimlich in Kinderfilme Pimmel reinschneidet.
Ja.
Das ist auch, ich habe letztens den Film meiner Partnerin gesehen und die fand ihn langweilig.
Was, Fight Club?
Ja. Langweilig. Ich habe gesagt, das ist, also, ich war kurz davor.
Hast du über eine Trennung nachgedacht?
Ja, wirklich. Also es war wirklich ein harter Moment, wo ich dachte so, wenn es irgendein Film, also am Ende war sie dann doch die letzten 20 Minuten weggeblasen von dem Film. So,
aber sie,
und sagte,
aber
wow.
sie hat ihn schon verstanden, oder?
Doch. Ja, aber sie sagte, alles davor wäre so langsam. Und ich so, das sind so Momente, wo man so denkt, nee, was ist denn hier los? Ja. Also an dem Film wirklich, ich kann, nee.
Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, was man gewohnt ist zu sehen. Also Sehgewohnheiten, weil wenn man lange Zeit keine alten Filme mehr geguckt hat, sondern alles so neuere, dann können einem alte Filme schon verdammt langsam vorkommen.
Es ist Fight Club, Digga.
Ja, aber trotzdem. Fight Club. Ja, ich weiß. Trotzdem kann einem das scheiße langsam vorkommen, wenn man irgendwie neuere Sachen gewohnt ist. Also neuere Sachen sind ja generell schneller geschnitten, die Story geht schneller voran und bei so alten Filmen hat man sich irgendwie noch Zeit gelassen. Also da war alles generell ein Ticken langsamer. Also zumindest bei vielen Filmen.
Ja, das stimmt. Bei Filmen aus den 50er und 60er ist das komplett wahr.
Also nee,
das
auch ist 80er, auch wenn du dir, weiß nicht, Back to the Future anguckst, ist ein super Film, aber im Vergleich zu irgendwie einer heutigen Actionkomödie oder so ist der relativ langsam erzählt.
Wo war das? Ich habe letztens noch irgendeinen Film gesehen, warte mal, ich habe Old Dads im Flugzeug gesehen, so eine Comedy von Bill Burr, die ich aber relativ, also Bill Burr ist ein amerikanischer Stand-Up-Comedian, der wirklich gut ist, also wirklich, wirklich gut und auch sehr heftig normalerweise, oder sehr deutlich und ich fand das wahnsinnig zahm, diesen Film.
Okay.
Also er macht sich so über die ganze Political Correctness Bubble und den ganzen Scheiß lustig und Kindergarten holt er seinen Sohn 2 Minuten zu spät ab und muss sich dann entschuldigen.
Ah, warte, den, ey, ich weiß nicht warum, aber den habe ich auch gesehen irgendwo. Ja, wo er sich dann so unglaublich aufregt und so, ne?
Ja, wo er sich, ja, und da sind durchaus sehr lustige Szenen drin. Also, wo er sich dann vorm gesamten Kindergarten plus alle Eltern entschuldigen muss und sagen muss, was für Gefühle er verletzt hat. Und dann fängt eine der Frauen an zu heulen und sagt, weil er hat irgendwie die Kindergartenleiterin Kant genannt. Und dann sagt sie, ich kann mir nicht vorstellen, was es mit meinem Kind auslöst.
Diese emotionale Gewalt.
Ja, das waren die Parts des Films, die wirklich lustig waren. Danach wurde es irgendwie ein bisschen fade. Aber da habe ich gedacht, das ist echt auch nicht so weit von der Realität entfernt.
Ja, das stimmt. Mir ging es bei dem Film sehr ähnlich. Ich fand den teilweise extrem lustig, aber wirklich nur so 1-2 Szenen. Der Rest davon war dann so, man wartet die ganze Zeit drauf, dass irgendwas passiert und ist eher so Schenkelklopferhumor. Also,
ja, und halt so seltsame Szenen. Sie fahren dann nach Vegas, aber fahren da gar nicht nach Vegas, sondern bleiben in Palm Springs in so einem Billo-Casino. Und das ist allein schon komisch. Also wenn du Vegas ankündigst, zeige ich auch Vegas.
Ja,
irgendwie.
Ja,
weißt du? Also das wirkte so, als hätten sie auf dem Weg gemerkt, es ist zu teuer oder wir haben die Drehgenehmigung nicht. Und dann sagen sie, ach, dann bleiben wir hier halt in Palm Springs. Das ist so ganz seltsam, weil das so gar nicht, also das hat keine Motivation in dem Film. Weißt du, du denkst so, ja, okay, dann sag doch einfach von vornherein, wir fahren nach Palm Springs. Also es gibt gar keine Begründung, warum sie dann da bleiben.
Man wartet bei dem Film auch durchgehend ein bisschen darauf, dass der losgeht. Und der hat die ganze Zeit so ein bisschen die Erzählung, ja, ich bin ein alter weißer Mann, ich darf das nicht mehr sagen. Ne,
ja, und das Schlimme ist, was ich viel schlimmer finde, ist, die Frauenfiguren sind ausnehmlich komplette Arschgeigen. Seine Frau ist absolut fürchterlich, die Frau von seinem besten Freund ist noch schlimmer. Die schwangere neue Freundin von seinem dunkelhäutigen Freund ist schwarz, ich soll schwarz sagen, wurde ich ja dran erinnern. Und seinem schwarzen Freund ist auch super ätzend. Und trotzdem wird er am Ende in den letzten 10 Minuten dann so suggeriert, ja, hey, reiß dich mal ein bisschen zusammen, sei mal ein bisschen zukunftsgewandter, dieses Ganze nach hinten und 80er Jahre Verhalten, das geht doch nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das ist genau, also zumindest für mich die falsche Message aus diesem Film. Weil ich natürlich, mal Zukunftsgewandtheit und so alles, aber er macht sich erst die ganze Zeit lustig über genderneutrale Sprache, über Kindergartengruppen, wo jeder sein Chakra finden muss, über Kinder, die keine Grenzen haben.
Ja, das, also ist, in der allerersten, das ist ein bisschen Szene, plakativ alles, ne? Das ist zu billig.
Ja, in der ersten Szene haut halt der 3-jährige Sohn von der besten Freundin seiner Frau, seiner schwangeren Frau auf den Bauch mit einem Stäbchen oder so. Und dann sagt die Frau, hey, das kannst du nicht machen und schiebt ihn nur so zurück. Und die andere Frau sagt, du willst ja nicht seine Freiheit einschränken und so. Und solche scheiß Diskussionen gibt es in der Wirklichkeit.
Ja, ich weiß,
es gibt Leute,
weiß,
die so beknackt sind. Aber dann wird am Ende trotzdem so geredet, ja, eigentlich haben die ja recht. Und das fand ich so, nee, irgendwie haben die nicht. Also, nee, so, er wird gefeuert zum Beispiel, weil er sich im Auto darüber unterhält. Also, er wird, die drei Jungs machen einen Roadtrip, sitzen im Mietwagen. Das ist eine der lustigsten Szenen. Da haben sie so eine klassische dumme Männerunterhaltung, wo sie darüber reden, ob sie Samantha Fox, so ein 80er Jahre Busenstar, eher ficken würden mit einer Barbara Bush Maske auf oder ob sie eher Barbara Bush ficken würden, während sie Samantha Fox in der Ecke geil anguckt. Ja. Und ich habe mich allein bei diesem Szenario totgelacht. Ich war halt einfach so, das ist so Männerscheiße. Das ist einfach so, das ist wirklich ein realistisches Gespräch, was Männer führen. Also jetzt nicht mit Barbara Bush und Samantha Fox, aber ich habe solche Gespräche schon geführt, wo du
ja,
so denkst,
ja, ja, ja,
sind wir
das
dumm?
So besoffen. Ja. Aber ich erinnere mich an
und
den
dann
Film
kommt halt raus, und dann kommt halt raus, dass der Mietwagen eine Kamera hatte, sie mitgefilmt wurden und das nicht mit den Compliance-Richtlinien der Firma, für die sie gefahren sind, vereinbar ist. Und sie werden dann gefeuert.
Und der Spion, den sie mit hatten, wird auch noch direkt gefeuert, weil er war ja dabei. Ne?
Genau. Und das ist halt, das sind die guten Parts an dem Film, aber der Rest ist so wahnsinnig zahm und seltsam irgendwie.
Ja, das ist, ich bin ja immer noch hochgradig verwundert, dass du South Park nicht guckst. Und das nicht gut findest, weil kann ich dir immer noch nur sehr ans Herz legen, auch immer die, also gerade die aktuellen Folgen. Es gibt da gerade eine, wo Cartman also eine große Verschwörung aufdeckt, weil er glaubt, dass alle Charaktere in South Park durch ein Paralleluniversum durch schwarze und andere diverse Charaktere ausgetauscht werden. Und genau das passiert auch. In der, okay, also in der Serie, das so angelehnt an Disney und so.
Ja, dass jetzt auf einmal Ariel eine Schwarze ist.
Ja, also alles mögliche. Das ist in den USA ja ein viel größeres Thema oder gerade da bei den Populisten ein größeres Thema gewesen als hier. Ne?
Ja gut, oder aber man muss sagen, in manchen Dingen, also wo sie jetzt Queen Victoria als Schwarze dargestellt haben in der englischen Serie, da habe ich dann auch gedacht, also jetzt ist doch auch nicht mehr gut. Also das ist doch wirklich, das ist wirklich so, als würde, keine Ahnung, Matt Damon jetzt Martin Luther King spielen. Also irgendwie muss man doch mal auch mal einen Punkt machen. Also es geht doch dann nicht mehr um Inklusion, das ist doch dann eher aktive Ausgrenzung. Du kannst doch nicht hingehen, kannst historisch also hellhäutige weiße Charaktere mit schwarzen Schauspielern besetzen und nicht so tun, als wäre es total beknackt.
Ich finde das super, wenn man das bei fiktiven Charakteren macht. Ich fand das zum Beispiel bei Ariel, habe ich da gar kein Problem mit, finde das super, weil...
Nee, über Ariel habe ich auch kein Problem.
Weil da halt sagen kannst, ne, dann hast du auch Kinder aus der schwarzen Community, die sich damit eventuell identifizieren oder aus der asiatischen oder sonst woher. Finde ich super, wenn man das macht. Wenn man das allerdings bei historischen Charakteren macht, finde ich das teilweise albern und teilweise auch problematisch. Also je nachdem, wen man durch was ersetzt. Er verfälscht ja
die Geschichte komplett. Also ich meine, es geht um eine die Herrscherin einer Kolonialmacht. Und die ist jetzt eine Schwarze?
Ja, also finde ich
das
auch.
Das Empire war nun wirklich alles andere als gut zu schwarzen Menschen. Also wie kommt man auf die Idee jetzt zu sagen, ja, tut mir leid, das ist kompletter Wahnsinn eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Das macht ja wirklich gar keinen Sinn. Aber es sind halt so ganz seltsame. Und deswegen finde ich den Film ja ganz lustig, weil er auf diese Political Correctness Sachen größtenteils pfeift. Mir versucht aber dann am Ende doch so eine pro-amerikanische, ja, am wichtigsten ist ja Familie und dass man auf seine Frau hört und Weiterentwicklungsnummer zu geben. Und da hat er mich dann einfach enttäuscht, wo ich so dachte, ja.
Ich fand den abgesehen von diesen ein, zwei Szenen leider auch sehr flach ansonsten. Also der war irgendwie, also das war so ein bisschen wie eine Comedy-Show von Mario Barth. Kennst du?
Ja, ein bisschen. Und das ist komisch, weil besonders der Comedian ja wirklich progressiv und clever ist und auch Sachen sagt, die man auf der Bühne in Anführungszeichen so, also ich habe es nicht ganz verstanden, weil er hat ihn geschrieben, ne? Es ist sein Film. Er hat das Buch geschrieben und ist Regisseur gewesen.
Ja.
Das heißt, also er ist schon verantwortlich für das, was da vorkommt. Dafür fand ich den Film öde. Aber ich wollte ja eher darauf hinaus, weil du von der Geschwindigkeit des Erzählens redest. Ich weiß nicht, ob es der Film ist. Es kann sein, dass er es ist, es kann aber auch sein, dass es irgendein anderer war, den ich gesehen habe, der einfach, ich glaube auch hier, Edge of Tomorrow zum Beispiel, habe ich nochmal im Flugzeug gesehen, sehr guter, eine Action-Variante von Tick, ich grüße das Murmeltier mit Tom Cruise.
Ah, stimmt, ja, der ist großartig, der ist wirklich super.
Ist wirklich gut, ist einer seiner besten Filme so und seit Jahren wird darüber diskutiert, einen neuen Teil zu machen. Jetzt irgendwann wird Tom Cruise, obwohl er wird nicht so alt. Sie machen ja doch, das kann man, in dem Fall kann man die Idee irgendwie aufwenden. Ja, man
nee,
kann.
Nee, weiß nicht. Also da finde ich, ist ein Punkt erreicht, wo du sagst so, boah, echt, davon einen zweiten Teil? Also, das so, als ob einen zweiten Teil von Fight Club machen würdest. So, der Twist ist erzählt, die Geschichte ist erzählt, der ist fertig. Warum muss davon noch ein zweiter Teil kommen? Der ist halt abgeschlossen und dieser Twist, da spoilern wir jetzt nicht, weil, ne, merkt man in den ersten 10 Minuten vom Film, dieses immer wieder Erlebens, finde ich, hat es interessant gemacht. Und davon jetzt einen zweiten Teil, das wird einfach nur irgendein belangloser Actionfilm.
Das kann wahr sein, aber ich glaube, entweder ist es der oder einer der Filme, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Wobei Edge of Tomorrow, warte, das frage ich dich gleich noch. Es geht unglaublich schnell in den Film. Weißt du, du hast so einen Bericht, da wird kurz über diese Bedrohung gesprochen, die Erde wird angegriffen von irgendwelchen Aliens, scheiß drauf.
Ach stimmt,
zack,
du bist
in den Krieg.
Mittendrin, ne? Ja,
und du bist mittendrin, sofort. Du siehst, Tom Cruise ist innerhalb von 2 Minuten auf dem Schlachtfeld eigentlich, gegen seinen Willen. Das ist krass. Diese Art des Erzählens ist völlig anders geworden. Und ich bin meistens kein Freund davon, weil ich immer das Gefühl habe, ich lerne die Figuren nicht wirklich kennen. So, aber die Leute beschweren sich ja auch immer, wenn ein Film lang ist. Also jetzt Killers of the Flower Moon habe ich noch nicht gesehen. Der neue mit DiCaprio, aber es wird immer gesagt, langweilig. Gangs of New York haben viele Leute behauptet, war langweilig. War auf keinen Fall. Er war einfach sehr lang, weil sehr viele Figuren erzählt werden mussten. So. Und warte mal, ich wollte ganz kurz, genau, von welchem, nur aus deinem Bauchgefühl raus, von welchem Jahr ist World War Z? Mit Brad Pitt. Boah. Sag einfach jetzt aus dem Bauch raus ein Jahr.
2013.
Scheiße, der ist von 2013. Alter, ich hätte geschworen, der ist von 18, 19, dass der 4, 5 Jahre alt ist. Der Film ist 11 Jahre alt. Nee,
der
Jahre
ist schon ein bisschen
alt.
Älter.
Warum ist der so alt? Ich habe da gesessen, ich habe den geguckt, ich wusste jede einzelne Szene, noch jede Szene. Ich wusste, dann kommt auf einmal völlig unmotiviert, Moritz bleibt treu als Wissenschaftler für 2 Minuten. Das sind, ohne Scheiße, das sind immer so deutsche Filmdeals. Dann drehen sie irgendeine Szene in Babelsberg oder irgendwo in der Schweiz oder so. Und dann ist aber der Deal, wir müssen einen deutschen Schauspieler vorkommen lassen. Das ist dann immer Matthias Schweighöfer.
Oh, das ist ja
oder
bei, das ist ja
bei Oppenheimer auch so.
Das ja, zum Teil ist das ja auch, weil die damit Gelder abgreifen. Ne?
Genau, die greifen dann Gelder ab. Das ist das Geile, Filmförderung.
Deutsche Filmförderung, absolut irrsinnig. Ne? Also, wenn ein Film irgendwo, also der muss dann, wenn er Gelder aus dem und dem Topf bekommt, da und da auch spielen oder so. Und du denkst nur so, was ein Quatsch.
warum ist James Bond jetzt gerade in Hückeswagen für 4 Minuten und
Ich meine, die haben ja hier die Tribute von Panem, das Prequel oder was das gerade ist, was zuletzt im Kino lief, der wurde zum Teil in Duisburg gedreht.
Ja, ich erinnere mich noch an die Zeitungsanzeigen, dass sie in Duisburg abgebrochen, junkiehafte Leute gesucht haben, die hungernde Bewohner dieser Stadt in Panem spielen sollen. Ich habe gedacht, da werde ich nicht lange suchen müssen.
Das stell die Kamera einfach 10 Minuten an den Hauptbahnhof, das reicht.
Ja. Ja, aber dann ist der Film FSK 18.
Ja,
das kann man dann wirklich keinem mehr antun. Ja,
nichts Böses an Duisburg, das hätten sie in Essen, Gelsenkirchen oder sonst wo im Ruhrgebiet auch machen können, das ist ja halt so.
Wie hat meine Oma gesagt, woanders ist auch scheiße.
Ja, richtig.
In dem Fall kann man das, glaube ich, leider sagen.
Und der Landschaftspark, die haben das im Landschaftspark Nord in Duisburg gedreht. Das ist halt ein altes Stahlwerk, das da noch zum Teil steht. Das sieht schon sehr dystopisch aus. Also das ist halt eine geile Kulisse für so einen Film. Da wird es nicht um die Filmförderung gegangen sein.
Dass ich mit Tribute von Panem absolut gar nichts anfangen kann. Das ist für mich Twilight mit Bogen. Ich weiß, dass die Filme nichts gemeinsam haben. Es ist eher die Erzählweise dieser dieses Teenie-Ding, weißt du, die ganze Zeit werden Teenager umgebracht, es gibt aber kein Blut. Übrigens in World War Z gibt es auch kein Blut. Die haben es richtig geschafft, also der Film ist wirklich gut, aber sie wollten unbedingt PG-13 drehen, so dass auch, ne, weil ich meine, Brad Pitt, großer Publikumsmagnet, es war sein größter Filmerfolg, das wusste ich nicht, bis zu dem Zeitpunkt. Der meistverkaufte Film von Brad Pitt
krass,
ist World War Z.
Ich hätte gedacht, hätte ich sowas gedacht. Wie Interview mit einem Vampir oder so.
Ich hätte gesagt Ocean's 11 oder
ja,
so,
oder das.
Gesagt. Aber nee, das ist der meistgesehene Film, 560 Millionen Dollar. Ja. Und aber das ist halt auch so eine völlig absurde Nummer. Hey, komm, wir drehen einen Vampirfilm, aber es kommen halt keine, also Vampirfilm, wir drehen Zombiefilme, aber es kommt kein Blut vor. Also es kommt keine einzige Szene mit Blut vor. Also er wird einmal mit Blut bespuckt oder so. Aber ich meine, es werden reihenweise Zombies in den Kopf, in den Oberkörper geschossen. Und wirklich, ich habe wirklich darauf geachtet, in keiner fucking Szene stirbt irgendjemand mit Blut. Und das finde ich wirklich, das stört mich komplett in so einem Film. Also in dem Film stört mich das.
Ja, das ist, also für mich ist die Tribute von Panem immer noch, das habe ich aber auch schon mal erzählt, eine Kopie von Battle Royale aus dem Jahr 2000.
Genau, das ist es auch.
Ne? Und das Ätzende ist, der Macher von Battle Royale hat irgendwann mal gesagt, als die Tribute von Panem halt, gleiche Handlung, so erfolgreich war in den USA, dass es keine Neuverfilmung von Battle Royale geben wird, weil dann alle denken werden, das wäre nur ein Tritt, also das wäre nur eine Kopie von Tribute von Panem. Aber egal.
Hat er denn irgendwie geklagt? Oder so?
Nee, nein, kannst du glaube ich auch nicht. Also, ne, du kannst ja eine Geschichte neu erzählen. Du kannst ja kein Patent auf eine Geschichte anmelden. Ne? Also, dafür ist es dann glaube ich weit genug weg.
Ja, ich verstehe die Leute, die es mögen. Mir gibt es halt einfach nichts.
Nee, also, ich verstehe auch Leute, die es mögen, auch die Bücher und so weiter. Also, es ist dann ja noch ein bisschen ausgeschmückter. Mich hat es auch nicht so sehr abgeholt. Mir war das zu sehr die junge Heldin, die allem trotzt und dann noch diese 3 Love Interests, die sie hat oder so.
Love Interests interessieren mich. Also, das ist. Vielleicht bin ich ein abgehärteter Bastard mittlerweile, aber Liebe in Filmen interessiert mich sowieso schon mal gar nicht.
Ja, finde ich auch meistens eher, also klingt jetzt auch blöd, aber finde ich meistens auch eher störend, wenn die überall noch eine Liebesgeschichte dranflanschen müssen an jede Scheiß-Story. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Haus des Geldes, glaube ich, nach 3 Folgen oder 4 Folgen ausgemacht habe. Eigentlich mag ich so Gangstergeschichten und so, also so Überfälle, gut geplant, bla bla bla. Aber dass da noch so eine Liebesgeschichte mit dran geflanscht war, hat es mir so sehr verdorben, dass ich es ausgemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, nee, kann ich mir nicht angucken, tut mir leid.
Mir hat die Schauspielerin mit der beknacktesten Frisur des Jahrtausends alles verdorben. Ich konnte nicht ertragen, Tokio, ich konnte die nicht ertragen. Wie kann man denn in einen, jetzt mittlerweile haben sie ja gecheckt und machen irgendwelche, wie soll man das nennen, Prequels, Sequels mit den anderen, mit dem interessantesten Charakter gibt es jetzt eine neue Serie, Berlin. Der ist natürlich blöderweise, darf man
hab
das?
Habe ich nach der ersten Folge ausgemacht.
Oh, wow.
Weil okay, da genau das Gleiche passiert. Das ist eine gute Geschichte und so weiter. Und in der ersten Folge merkst du schon, oh, da kommt wieder so eine Liebesgeschichte rein. Boah, mach es aus. Mach es einfach aus. Also wir haben da gesessen und haben es nach der ersten Folge ausgemacht.
Echt? So krass?
Ja. Wow. Ich fand es super ätzend. Also es war genau das Gleiche wie in der anderen, also wie in der Serie, also in der ursprünglichen
Haus. Ich finde es so lustig, dass sie halt einen Charakter töten, dann merken, ah, scheiße, alle Leute lieben den. Jetzt müssen wir eine Serie um den flanschen und am besten davor. Weißt du, es muss ja davor, weil sonst ist er ja tot.
Ja,
scheiße,
ja.
Scheiße. Wir haben den interessanten Charakter getötet. Scheiße, was machen wir jetzt? Das ist alles so, ich weiß nicht.
Ey. Oh, übrigens, ein unglaublich guter Film, den ich zuletzt auf, ich weiß gar nicht mehr wo, wow, Paramount, keine Ahnung, was gibt's wahrscheinlich überall, kann man sich zur Not leihen, ist The Whale.
Habe ich nicht gesehen.
Musst du gucken, der ist super. Also erwarte keine Action oder so, ne? Die hat er halt nicht.
Er sitzt halt nur da.
Richtig, aber der Film ist trotzdem unglaublich traurig und nimmt einen emotional wirklich mit.
Okay.
Also
Brendan Fraser hat ja nach wahnsinnig langer Abstinenz dafür den Oscar bekommen. Ne? Und ich meine, das ist
zu Recht.
Die Story von Brendan Fraser ist, ich weiß nicht alles darüber, nur ein bisschen, aber das ist schon alles sehr bitter. Ne? Der hat ja eine Ex-Partnerin, Ex-Frau, die ihn wohl offensichtlich ruiniert hat mit der Scheidung, also ihm die Kinder entzogen hat. Er ist in eine Depression verfallen, finanziell sah es dann auch nicht mehr gut aus, keine neuen Filmrollen zugenommen, Haarausfall, und dann ist halt aus George aus dem Dschungel der Whale geworden, so, ne. Also ist ja schon, der war ja in meiner Teenagerzeit war es ein absolutes Sexsymbol, der Mann, ne. Und als ich den dann Jahre später wiedergesehen habe, ich gedacht, ach du lieber Gott, was ist denn passiert? Und, ich habe den Film nicht gesehen, aber dass in einem Jahr Short Round und er gemeinsam den Oscar bekommen, ist schon cool. Also, ne, es war ja Short Round, du weißt, von Indie 2, ne, hat ja,
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Hast du nicht mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was war? Wo?
Alter, das war doch in jedem Medium der Welt in der Zeit. Also letztes Jahr gab es die Oscar-Verleihung und da hat der Darsteller von Short Round, dessen Namen ich gerade ehrlich gesagt nicht auf Lager habe, der auch Data bei den Goonies gespielt hat, der war 20 Jahre lang faktisch arbeitslos als Schauspieler, keine Rollen mehr. Ki-Hai Kwan, genau, okay. Ki-Hai Kwan hat den Oscar bekommen und zwar, weißt du, von wem verliehen? Also wer die Oscar-Dings gelesen hat? Indie. Harrison Ford hat gesagt, du bist Nebendarsteller Oscar. Natürlich alles irgendwie sehr amerikanisch inszeniert.
Ja,
ich denke,
klar,
dass sie Harrison Ford den Posten gegeben haben, weil sie wussten, und Harrison Ford hat geweint, als sie ihm den überreicht hat. Und das war, und er ist ihm in den Arm gesprungen, hat gebrüllt, Indy, das war schon sehr süß.
Ja, okay.
Und leider hat er ihn für einen Film bekommen, den alle lieben, den ich unerträglich fand. Und einer, glaube ich, der erste Film in Jahren, den ich ausgemacht habe.
Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe ihn ganz gesehen. Und war an dem Punkt so, ja, kann man sich angucken, ist aber schon sehr, sehr abgedreht und muss ich nicht nochmal sehen.
Also ich weiß nicht, warum sich darauf alle eingeschleudert haben, was für ein toller Film und so kreativ und jetzt reden Steine. Das war für mich wie Rick and Morty auf Ketamin.
Ja.
So, das war einfach zu viel und ich mag auch Asia-Settings überhaupt nicht.
Rassist.
Da war nichts. ich mag Asia-Kino einfach nicht, also ganz wenig Filme wie Oldboy oder so, die ich mag. Alles andere ist mir immer viel zu krude, viel zu strange. Die Motivation der Charaktere verstehe ich überhaupt nicht. Und bei dem Film, oh, nee. Also ich war einfach nur angestrengt. Ich konnte nicht mehr folgen und dachte so, boah, nee, das nervt mich einfach. Ich habe auch keinen Spaß daran gehabt. Ich fand's albern irgendwie auch. Mhm. Ein Mann mit Pimmelhänden, dann ich so, ach komm, also das ist nicht, weil ich nicht über diesen Humor lachen kann, aber es war dann einfach nur noch albern so. Und ich weiß nicht, hat mir einfach nicht gefallen. Oder Hotdog, es sollten ja Hotdog-Hände sein, naja. Was ich noch gesehen habe auf dem Flug war War Dogs.
Warte mal, bevor du zum anderen Film springst. The Whale solltest du dir angucken, um einmal kurz die Story zusammenzufassen. Es geht, also Brendan Fraser spielt einen übergewichtigen, also krankhaft fettleibigen Englischlehrer, der halt seine Kurse nur online gibt. Und der irgendwann auch im Laufe des Films Besuch von seiner Tochter und einer Freundin noch bekommt und es geht eigentlich in dem ganzen Film nur um das traurige Leben dieses Englischlehrers, der halt wirklich krankhaft fettleibig ist und sich im Grunde fast zu Tode isst und es aber trotzdem nicht schafft, das nicht zu tun. Und du siehst, wie diese Figur an sich selbst scheitert und auch sieht, wie ihr quasi ihr eigenes Leben entgleitet, sie aber trotzdem nichts dagegen tun kann. Und ja, trotzdem die
klassische
diese
Suchterkrankung.
Genau, trotzdem dieser Sucht weiter frönt und wie auch die Menschen um ihn herum, die ihn, weiß ich nicht, lieben, Freunde von ihm sind und so, aber auch nichts dagegen tun können, als ihm Essen in die Hand zu drücken, quasi. Ne? So. Also es ist wirklich ein unglaublich trauriger Film, trotzdem, also emotional sehr bewegend und der spielt die ganze Zeit in einem Raum. Es ist einfach, also man macht da ein bisschen das mit, was der Charakter halt auch macht. Ne? Der Charakter kann sich halt nicht viel bewegen. Und ja.
Verengte Perspektive im weitesten Sinne.
Im Grunde ja, also wirklich großartiger Film.
Ich mag sehr gerne Kammerspiele, muss ich sagen. Es gibt ein paar wirklich gute Gott des Gemetzels, zum Beispiel mit Christoph Waltz,
stimmt,
ist sehr empfehlenswert,
ist
wo sich vier Eltern über einen Vorfall von ihren gemeinsamen Kindern unterhalten. Dann gibt's, den ich auch sehr gut finde, weil es wird immer über deutsche Kino gesprochen, dass das deutsche Kino nicht gut genug wäre oder so. Ich halte das alles für Blödsinn. Es gibt zum Beispiel Der Todmacher mit Götz George. Du kannst dir das 2 Stunden lang angucken und bist komplett unterhalten dabei.
Ja, das, also ne, und sowas kann durchaus besser sein als irgendein Action-Spektakel, wo dich langweilst.
Genau, also das habe ich auch, ich habe irgendeinen Film gesehen, wo es irgendwie so 70er-Jahre-Explosionen gab und dachte so, dieses richtig glaubhafte Zerstören von Sachen gibt's ja also eigentlich erst seit Independence Day, weißt du? Das, bei Independence Day war der erste Film in meiner Jugend, wo halt das Weiße Haus wirklich so gesprengt wurde, dass es auch aussah, als wäre es echt.
Ja, wobei bei Independence Day, wenn das heute siehst, denkst du dir auch so, ja, okay, aber es ist halt auch eine Alien-Waffe, die da so laut in die Luft sprengt und dann ist es halt auch okay, ne? Also sowas wie Jurassic Park ist noch okay, weil da auch
super
viel,
gealtert.
Weil da aber auch viel noch mit Robotern und Puppen und so gemacht wurde.
Raptoren, aber auch der T-Rex im Regen sieht immer noch Weltklasse aus.
Ja.
Der ist immer noch richtig, richtig. Du siehst es aus heutiger Sicht natürlich. Ich habe das sogar auf VHS-Kassette damals meinem Opa gezeigt, weil der hatte natürlich sowas noch nie gesehen. Und der war fassungslos. Der dachte, der Dinosaurier ist echt. Ja, weil, mein Gott, der ist aufgewachsen mit so Sandalenfilmen aus den 60ern, weißt du, mit Stop-Motion-Technik, Ray Harryhausen und so. Und das war natürlich schon, ich glaube, Jurassic Park wird da für mich immer einzigartig bleiben, weil ich nie wieder in einem Film war, wo ich einfach mit offenem Mund saß. Einfach die ganze Zeit.
Das war, also Jurassic Park war ja auch der erste, wo wirklich so Computeranimationen richtig genutzt wurden und so. Da gab es diese Doku auf Netflix über die Kinofilme. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, so eine mehrteilige Serie. Da gab es auch eine Folge über Jurassic Park und über die Animationen da drin. Und dass das eigentlich so die ersten wirklich groß angelegten Animationen in Kinofilmen waren. Und wenn ich mich nicht irre, steht im Oldenburger Computermuseum sogar nicht einer der Rechner, also nicht der, auf dem das gerechnet wurde, aber ein baugleicher, also aus dieser Klasse von Rechnern.
Genau, ich habe da auch vorgestanden, so ein riesiges, genau, lila,
ja.
Irgendwie Xin, irgendwas, keine Ahnung, links, also auf jeden Fall so eine ganz eigene Prozessortechnik, ganz eigener Hersteller, ein Schrank, so groß wie ein Weinkühlschrank, also ja. So 1,80 Meter hoher Schrank, komplett purpurlila, also richtig hässlich. Und zu der Zeit, als ich da war, haben sie mir erzählt, kostete das Ding irgendwie 200.000 Mark oder so. Und
ja, das war
da sind irgendwie 400 Mega, ne? 400 Megahertz drin, zu der Zeit, ne? Also vor dem. Und ich glaube sogar, es gibt ja diese Szene, wo die Tochter oder die Enkelin von John Hammond, also von dem Opa, dem Jurassic Park Opa,
ja.
Richard Attenborough, Robert Attenborough, egal, der Attenborough, der nicht mehr lebt, der andere lebt ja immer noch mit 96 jetzt, der sich in so eine Serverstruktur, so eine grafische Serverstruktur einloggt, weißt du, wo so Vierecke zu sehen sind und dann entsperrt sie Türen, was alles komplett absurd ist,
ja,
so wie eine Zwölfjährige wissen, genau, wie so eine Zwölfjährige wissen soll, wie man sich in diese Serverstruktur vom Jurassic Park hackt, also ja, totaler Quatsch. Aber da haben die Jungs mir vom Computermuseum damals erzählt, dass das die wirkliche grafische Oberfläche dieses Programms war. Witzig. Also die haben einfach die grafische Oberfläche davon genommen und haben das dann halt gezeigt, weil das kannte natürlich kein Mensch, weil niemand hatte Zugriff zu diesen Rechnern. Ich habe einen Film gesehen, ich weiß, wir machen heute gerade einen Film-Podcast, aber
ist, ja, egal, ist egal, müssen die Leute mitleben.
Arschgeleck.
Wir können nachher noch über deinen Auftritt von gestern reden, aber später.
Oh ja, der war's.
Ja.
War Dogs, Jonah Hill und Miles Teller, der in Whiplash eine Oscar-würdige Performance abgegeben hat, den er aber nicht bekommen hat, sind zusammen zwei, so um den Irakkrieg herum, 2006, 2007, zwei Waffenschieber. Jetzt wird's aber interessant, völlige grün hinter den Ohren, haben keine Ahnung. Der eine, Jonah Hill, halt so wirklich so ein fetter, braungebrannter Betrügertyp, hat halt irgendwie mitgekriegt, dass das Pentagon aufgrund irgendeiner Gerichtsentscheidung alles, aber auch alles, was den Irakkrieg gibt, und dieser Film basiert auf wahren Gegebenheiten, da muss man natürlich mal vorsichtig sein, aber diese Fakten sind dann wirklich wahr. Alle Aufträge, die es gab, vom M1 Abrams Panzer bis zur AK-47 Munition, bis zur, weiß ich nicht, medizinischen Grundausrüstung für Soldaten, wurde öffentlich ausgeschrieben auf einer Pentagon-Seite. So, dass du und ich und jeder andere darauf bieten konnte, diesen Auftrag zu erfüllen.
Ja.
Aber wenn du jetzt zu Hause, kein Scheiß, 100 AK-47s hast und das Pentagon schreibt rein, wir brauchen 100 AK-47, und keine Ahnung, Heckler und Koch oder wer immer so einen Scheiß verkauft, sagt, wir wollen dafür 3 Millionen Dollar und du sagst, ich will 80.000, dann hast du den Auftrag gekriegt.
Ja.
Und der Film beginnt damit, dass Jonah Hill, der wirklich widerlich ist in dem Film, dieses Schlupfloch entdeckt und so als kleine Ratte immer, es gibt halt irgendwie eine Seite, da werden jeden Tag, jede Minute neue Aufträge draufgestellt, weil der Irakkrieg hat ja Billiarden gekostet und es wurden unglaubliche Mengen an Material verbraucht. Und nach den kleinen Sachen sucht, weil die großen Firmen natürlich sich auf Panzer, Flugzeuge, sonst was stürzen. Mhm. Und die kleinen Sachen aber niemand bedient. Und er geht dann hin, um zum Beispiel 500 Berettas für den Polizeidienst im Irak oder Afghanistan oder was auch immer. Und stellt die zur Verfügung und macht die über irgendwelche windigen Kanäle klar. Und der Part des Films ist wirklich cool, wo du wirklich so denkst, wie krass, einfach so ein Schlupfloch zu finden. Es interessiert auch bei der US-Regierung keine Sau, wo diese Waffen herkommen, was für ein ja, Grund das hat. Allein, dass Privatleute also nur, an die Regierung Waffen verkaufen.
Also nur so
ist
halb.
Ja, totaler Irrsinn.
Ne? Also nur so halb. Die mussten ja schon irgendwie Sachen nachweisen, ne? Aber das kommt in dem Film ja auch ganz gut vor. Die haben einfach alles gefälscht.
Also, du hast ihn gesehen?
Ne? Ja, klar. Der ist ja schon etwas älter. Den habe ich sogar schon mehrfach gesehen. Die haben ja alles an Papieren gefälscht, ne? Also irgendwie, die haben ihre Firma aufgebaut und haben dann Buchhaltung irgendwie die letzten 4 Jahre Jahre rückwirkend quasi erfunden, damit sie...
Ja, aber erst als sie einen richtig großen Auftrag hatten.
Ja, genau, erst als sie einen richtig großen Auftrag hatten. Genau. Ja, das stimmt, das stimmt.
Davor hat es einfach keinen interessiert.
Es ist ein super Film und also der ist ganz witzig, den kann man sich ganz gut angucken und der beruht tatsächlich auf realen Charakteren.
Also, ja, die haben sogar den Namen nicht geändert. Also man kann die Typen googeln. Der eine ist für mehrere Jahre in den Knast gegangen, der andere ist jetzt wieder Massagetherapeut.
David Pacus heißt einer von denen und der echte taucht im Film als Cameo auf.
Ah, okay, ja. Das muss ich mal nachgucken.
Habe ich auch gerade erst bei Wikipedia gesehen, hat einen Cameo-Auftritt als Sänger im Altersheim, Hilldale Home, Pendant versucht, den Heimleiter Bettwäsche zu verkaufen. Ja.
Das ist er? Ja. Das ist der echt?
Ja.
Weil das ist eigentlich so lustig, weil er singt, also der Typ beginnt damit, dass er Bettwäsche verkaufen will, die er von irgendeinem windigen Typen gekauft hat und dachte, es wäre eine geniale Geschäftsidee, irgendwie 500 Kartons mit Bettwäsche an Altersheime zu verkaufen. Ja. Will aber keiner haben, weil ihm der Führer des Altersheims direkt sagt, das ist, als wenn man eine Echse...
eine Echse in Kaschmir.
Haben Sie mal die Haut eines alten Mannes gefühlt? Das ist, als wenn Sie eine Echse in Kaschmir packen würden. Ja. Würden Sie eine Echse in Kaschmir packen? Da muss ich schon sehr lachen. Und am Ende kommt natürlich raus, dass die Betreiber des Altersheims sich einen Scheißdreck dafür interessieren, ob die alten Leute bequem schlafen oder nicht. Und er bleibt auf diesen Kisten sitzen. Und das Geile ist, dass dann der Neffe von ihm im Hintergrund Gitarre spielt und allen Ernstes für die alten Leute Don't Fear the Reaper von The Blue Oyster Cult spielt. Weil er nur wirklich weiß, all our times have to come. Und denkst, das ist wirklich der Song, den du nicht vor über 80-Jährigen spielen solltest. Weil es geht einfach darum, dass der Sensemann morgen vor der Tür steht und dich wegsäbelt. Das ist ja lustig, dass es der echte ist. Okay. Der Film ist wirklich unterhaltsam. Ist jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk, aber ist einfach ein netter Film,
ist eine nette Unterhaltung,
den man sich mal reinziehen kann.
Ja, ist gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Der andere Film, den ich noch sehr gut finde, ist mit Nicolas Cage, wo der so einen Waffenhändler spielt. Wie heißt denn der nochmal?
Lord of War, besser.
Ja, Lord of War ist auch großartig.
Ja, Lord of War ist großartig, auch weil er viel, viel konsequenter ist.
Ja, und düsterer.
Also allein die Anfangssequenz von Lord of War verdient eigentlich schon seinen eigenen Oscar, weil da sieht man die Produktion einer Patrone.
Ach, stimmt.
Wirklich vom Befüllen des Patronenhülse, wie sie über so ein Laufband läuft etc., bis sie dann abgefeuert wird aus der AK-47 eines offensichtlich schwarzen 10-Jährigen auf einen Mann, der tot umfällt. Und denkst so krass. Ne? Wer hat mir das nochmal erzählt mit Mannstopp-Wirkung? War das Ötze? Nee, was war denn das? Hast du mir das erzählt, mit Mannstopp-Wirkung?
Den Begriff höre ich gerade zum ersten Mal.
Ich höre immer so viel und dann weiß ich immer nicht, wo ich es gehört habe. Aber in dem Fall, da geht es um Waffen haben unterschiedliche, man sagt ja nicht, eine Waffe tötet im Kontext von Waffenverhändlern zum Beispiel. Ne? Man sagt, eine Waffe hat eine Mannstopp-Wirkung.
Okay.
Und die Mannstoppwirkung einer Waffe wird bemessen in der Zeit, in der sie in der Lage ist, einen Aggressor kampfunfähig zu machen. Und natürlich ist zum Beispiel die Mannstoppwirkung ist wirklich abstrus, aber genauso wird das dann auch verargumentiert. Waffen sind nicht zum Kämpfen, Waffen sind zum Verteidigen.
Natürlich.
Waffen sind Defensivmittel.
Alle verteidigen sich nur.
Wenn du draußen in deinem M82-Panzer sitzt, dann denkst du auch in deinem Vorgarten und in die Nachbarwohnung rein, vorerst, ich habe mich gerade verteidigt gegen
diese Bazooka hat eine hohe Mannstoppwirkung.
Ja, das ist jetzt kein Witz. Und zum Beispiel ich glaube, das kommt. Kommt das in dem Film vor oder habe ich das? Keine Ahnung. Jedenfalls, die Mannstoppwirkung einer Beretta, wenn du jemanden im Herz schießt, kann er sich immer noch 10 Sekunden lang bewegen und sich wehren. Wenn du mit einem Panzer über jemanden drüber fährst, ist die Mannstoppwirkung faktisch 100%. Und zwar sofort. Das klingt völlig abstrus, aber so werden Waffen eingeteilt in der Waffenindustrie. Und auch deren Wert wird danach eingeteilt, weil natürlich höhere Mannstoppwirkung, dementsprechend höhere Kosten.
Ja.
Zynisch, ne, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja, das ist ja generell, man kann das ja nicht an Energie festmachen, die das Geschoss mitnimmt, weil irgendwie ein kleines, schnelles Geschoss ist im Zweifelsfall nicht so schlimm wie eins, das langsamer ist, aber sich aufsplittert oder so.
Wann hast du begriffen, dass, also ich muss sagen, bei mir ist es erst wenige Jahre her, dass eine Patrone nur den Kopf abschießt und der Rest weggeschossen wird? Ich habe das meine Kind, ganze Kindheit immer gedacht.
Ja, als Kind habe ich das auch nicht verstanden, weil es in Filmen ja, oder gerade, nein, nicht in Filmen, sondern so in Zeichentricksachen,
so Bugs Bunny. Bei Roger Rabbit und so wird das komplett, genau. So wird das komplett so, anders dargestellt.
Genau, da ist es halt immer so, dass die komplette Patrone durch die Gegend fliegt. Ne? Das stimmt, das habe ich, also ich musste nicht erwachsen werden, um das irgendwann zu verstehen. Das habe ich schon als Jugendlicher irgendwann mal verstanden. Aber das hat auch ein bisschen gebraucht, ja.
Das ist ja eigentlich ein extrem kleiner Teil der Munition, der ist da abgeschossen
wird. Der vordere Teil, ne? Also das Stück, was vorne in der Hülse steckt, dahinter halt die Ladung, dahinter das Zündplättchen. Deshalb ist Munition ja auch gefährlich. Deshalb sollte, also ne, Munition ins Feuer zu werfen, ist sehr, sehr dumm. Oder ne, oder irgendwie draufzuschlagen oder ähnliches, ist halt also auch nicht so geil. Also ich meine, eine Pistole macht am Ende ja eigentlich, also je nachdem, was es ist, nicht viel anderes, als mit einem kleinen Hammer hinten auf die Patrone drauf zu hauen.
Ja, ich habe auch irgendeinen Film gesehen, wo jemand sich verteidigen musste, eine Patrone irgendwo eingeklemmt hat und dann mit einem Nagel draufgehauen hat. War natürlich sehr John Wickig.
Ja, ja,
so,
klar.
Ne? Aber wäre, glaube ich, also ich glaube, die Mythbusters oder so haben das mal getestet, wäre theoretisch machbar.
Ja. Ja.
Weil du löst die Patrone damit halt aus, ne?
Ja. Also ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt nicht sehr gezielt wahrscheinlich, weil halt der Lauf fehlt, ne? Und die Kugel bekommt durch den Lauf getrieben werden von der Gasentladung ja noch einen Drall mit. Wenn du in so einen Lauf reinguckst, die sind halt so spiralförmig gefeilt. Also da sind so spiralförmige Rillen drin, damit die Kugel sich dreht. Das ist ähnlich wie einen Football, den man wirft. Den hält man ja an der Naht fest mit den Fingern hinten, um dem beim Werfen noch einen Dreh, also noch so einen Drall mitzugeben, damit der dreht und sich stabilisiert. Drehimpuls erhalten.
Ah. Ja. Natürlich die klassische Drehimpulse. Ja,
wenn sich etwas dreht, dann möchte es in dieser, also das kennst du zum Beispiel, wenn du mit einem Fahrrad schnell fährst, kannst du ja die Hände vom Lenker nehmen, unter anderem. Weil das Rad vorne.
Die Leute hasse ich ja, ne? Ich hasse die Leute. Das Einzige, was ich mehr hasse als Liegefahrradfahrer, sind Leute, die ohne Hände fahren. Das sind immer so Typen, die heißen Jörn, haben so Radlerhosen, die waren in meiner Jugend immer, hatten Bandana an, haben Tennis gespielt
und
sind dann
Bouldern.
Ohne Hände und sind dann, genau, sind Bouldern, na, Bouldern gab es damals ja noch nicht, als wir in dem Alter waren, und sind dann mit den runterhängenden Armen links und rechts auf so einem Rennfahrrad, noch nicht mal ein normales Fahrrad, sondern ein cooles Rennfahrrad sind sie dann damit gefahren. Boah, das habe ich so gehasst, ne?
Ich verstehe
Jörn das. Jörn auf seinem verfickten Rennfahrrad mit diesem gebogenen, weißt du, wo vorne, links, rechts, diese gebogenen, so wie Steinkopf.
Ein Rennrad.
Ein
Rennradlenker oder ein Gravelbike oder was auch immer. Naja, nee, also mir ging das immer auf den Sack, ich finde es okay, wenn Leute mal die Hände beide vom Lenker nehmen, um sich mal kurz irgendwie zu strecken auf dem Fahrrad oder was weiß ich was, irgendwas aus der Tasche zu nehmen oder sonst was. Aber mir gehen auch die Leute richtig auf den Sack, die durchgehend cool lässig vor sich hinradeln, die Hände nicht am Lenker haben, weil es halt cooler ist oder sonst was. Da denke ich mir immer so, boah, jetzt müsste da mal irgendeine Situation kommen, wo die mal kurz bremsen oder lenken müssten.
Ja, Reini, faktisch wünschst du fremden Leuten den Tod, du böser.
Nee, den Tod
Mann.
Nicht, nur schwere Verletzungen. Nein, auch das nicht.
Nein. Aber dem Jörn schon, diesem Huso. Jedenfalls, ich hatte...
Bist du eigentlich generell gegen Fahrradfahren oder fährst du gerne Rad?
Ich fahre gerne Fahrrad, doch, doch. Aber ich habe sehr spät gelernt, erst mit 12.
Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, dritte Klasse oder so, zweite, dritte Klasse, irgendwo da habe ich Fahrradfahren gelernt.
Ja, aber 12, da ist man in der 6. Klasse. Okay. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil bei der Fahrradprüfung musste ich die anderen aufschreiben. Das war aber ganz gut, weil ich die Regeln ja gar nicht kannte und einfach alle aufgeschrieben habe, die ich scheiße fand.
Ah, das...
Musste immer Fehler von Leuten aufschreiben.
Das ist auch wieder...
Der Deutsche denunziert.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist auch wieder so was so richtig schön Deutsches. Ne? Ich schreibe die Leute auf.
Ja. Und das lag daran, dass mein Opa, Gott hab ihn selig, ein wahnsinnig toller Mensch, ist aus irgendeinem Grund für eine gute Idee hielt, mich mit 4 oder 5 auf sein Herrenrad zu setzen, für das ich natürlich viel zu klein war, um mich die Straße runterzuschieben und zu sagen, ich lass nicht los. Und dann rate mal, was er gemacht hat.
Er hat losgelassen.
Und dann bin ich in den Mercedes vom Nachbarn reingefahren, hab fürchterlich geheult, hab mir auch fürchterlich wehgetan und wollte nie wieder auf ein Fahrrad steigen, über Jahre. Und dann irgendwie so mit 12 oder so hat eine Freundin aus meiner Gymnasialklasse mal gesagt, komm, wir machen das jetzt, das ist doch lächerlich, das kann doch nicht sein, dass du das nicht kannst. Und die hat mir dann geholfen.
Ich habe meinem Bruder Fahrradfahren beigebracht mit, ich glaube, Mitte 20.
Fuck.
Ja, der konnte auch nicht Fahrrad fahren. Also hat sich, also das klingt jetzt gerade für Leute vom Land oder so total bescheuert, völlig absurd, ne? Weil ich zum Beispiel mir meine Frau angucke, die halt in einer ländlichen Gegend groß geworden ist, die ist halt irgendwie
auf dem Fahrrad geboren.
Ja, also ne, das war halt die einzige Fortbewegungsmittel und Laufen zur Schule wäre halt eine Stunde gewesen oder so, ne? Und das ist normal, dass jeder Fahrrad fährt. Aber wenn du in einer Stadt groß wirst, in einer Großstadt, dann ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, dass du kein Fahrrad fahren kannst oder das im Zweifelsfall auch erst relativ spät lernst, weil überall, wo du hin möchtest, kannst du halt den öffentlichen Nahverkehr nehmen, so Straßenbahnen und so, wenn es weitere Strecken sind, wenn du nicht läufst. Und es ist nicht zwingend nötig, genauso wie ich Leute kenne, also auch Erwachsene, die entweder keinen Führerschein haben oder ihn super spät erst gemacht haben. Also ich habe meinen Führerschein selber erst mit, ich glaube, 23 oder so gemacht, also auch relativ spät. Während du, wenn du in ländlichen Regionen aufwächst, am besten schon mit 16 irgendwie irgendwas Fahrbares hast und dann spätestens mit 17 das begleitete Fahren machst, damit du irgendwie von A nach B kommst.
Ja, weil sonst bist du ja auch eigentlich. Sonst bist du gefickt.
Aber in der Stadt ist es, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, dass Leute eventuell kein Fahrrad fahren können. Also,
was ich ja nicht mehr tue, ist öffentlicher Nahverkehr. Ne? Ich fahre keinen öffentlichen Nahverkehr mehr. Und das ist wirklich so eine der ganz wenigen Luxussachen, die ich mir jetzt durch meinen, nennen wir mal Job und meine Bekanntheit, weil es auch wirklich mittlerweile krass ist, wie viele Leute mich kennen, nicht mehr gebe. Und dann bin ich vom Flughafen, eine Stunde vom Flug mit dem Regionalexpress gefahren. Und es war so 9 Uhr abends, Regionalexpress, und es war eine so unendliche Freakshow. Also wirklich, du sitzt da und denkst so, eigentlich müssen wir noch Geld geben, damit ich mich hier hinsetze. Was ist denn das für eine Scheiße? Einer, der ganz hinten mit sich selber redete. Dann daneben einer, der die ganze Zeit in so einen Rucksack rein erbrach. Ja. Dann Frauen, die so angewidert, so wirklich so, wenn man vorbeiging, so die Hände wegzogen, als hätte ich irgendwie eine ansteckende Krankheit. Dann kam ein Mann mit dem Rollstuhl, der nicht reinkam in die Bahn, der offensichtlich alkoholisiert und leicht geistig behindert war und ehrlich gesagt sehr ungepflegt. Und niemand hat ihm geholfen, in die Bahn reinzukommen. Ich also raus, ihn reingeschoben, hingesetzt, ne, alles guti. Dann nach 2 Minuten kam natürlich das Unvermeidliche. Hey, Sie, kommen Sie mal her! Oh, nein. Ja. Ich habe mir ein neues Handy gekauft. Können Sie mir helfen, das einzurichten? Im wackelnden Regionalexpress.
Ja.
Die anderen Leute mich mittlerweile angucken wie so ein Sozialarbeiter. Ich so, okay.
Und wir hassen alle Sozialarbeiter.
Das übrigens mit dem rein, mit dem in den Zug schieben ist nicht ganz wahr. Da hat ein junger Mann geholfen, der mich danach auch ansprach auf dem Podcast. Der war sehr nett. Grüße, der Mann mit der Jeanshose. Jedenfalls dann hat er sein vollgelullertes Handy rausgenommen. Also wirklich, das sah aus, als wenn er, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Also da waren Essensreste auf dem alten Handy, ne? Also richtig Essensreste.
Ja,
gucken Sie mal mein Passwort. Ich sag, ich weiß nicht wo. Ja, hier, da müssen wir mal gucken. Und brüllt mich so an. Ich so, entschuldige, ich mache ja schon, ne? Die anderen Leute haben mich angeguckt, als wäre ich bescheuert, dass ich dem Mann helfen wollte, ne? Dann haben wir gemeinsam auf seinem neuen Handy sein Gmail-Passwort eingerichtet. Oder sein Gmail-Konto eingerichtet. Und als er dann fertig war, hat er mich einfach nicht mehr angeguckt. Also gar nicht. Hat auch nicht Danke gesagt, gar nicht. Ich hab mich einfach komplett ignoriert.
Ja.
Und ich stand da so und dachte so, boah, ich habe keinen Bock auf öffentlichen Nahverkehr. Ich will einfach nicht mehr. Also das ist der eine Luxus, den ich mir gönne. Ich will das nicht mehr. Ihr seid alle krank, ich will mit euch.
Manchmal kann ich das nachvollziehen. Ich war letztens einen Freund im Krankenhaus besuchen und bin danach unglücklicherweise genau zu einer Uhrzeit wieder zurückgefahren, als die umliegenden Schulen aus hatten. Und ich war in einem Bus, der vollgestopft war mit 10 bis 15-jährigen Jugendlichen. Ich hasse Kinder. Nein, so schlimm ist es nicht.
Nein, doch, ich hasse sie auch. Nein, ich liebe Kinder. Ich bin total nett zu Kindern. Aber in dem Alter, seien wir ehrlich, bitte nicht falsch verstehen, die Eltern, die uns zuhören, ich meine das jetzt nicht persönlich, aber zwischen 12 und 16 sind sie alle Fotzen. Alle. Das war, wirklich, es gibt kaum ein Kind, wo man nicht einfach direkt reintreten will. Also wie die miteinander umgehen und das Geschrei und es ist so
fürchterlich. Ich glaube, es war auch einfach, ich war einfach nur genervt, weil es so unglaublich voll war, weil auch noch irgendwie schlechte Witterungsbedingungen, da ist noch ein Bus ausgefallen und ich musste einmal umsteigen und der nächste Bus war so voll, ne, dass ich mich noch hätte reinquetschen müssen und ich mir dachte, ach, fuck it, bin zum nächsten Bäcker gegangen, hab mir einen Kaffee genommen und hab auf den nächsten Bus gewartet, weil ich keinen Bock drauf hatte.
Das kann ich persönlich nachvollziehen. Aber weißt du, das Krasse ist, ich war der Einzige in dem Zug, der nett zu diesem Mann sein wollte.
Ja,
und der dachte so, und dann stehst du da wie so ein Arschloch und er war einfach nur super eklig zu mir. So, und ich habe gedacht, was mache ich denn hier so?
Ja, aber
soll ich genauso ein kaltherziges Arschloch sein wie alle anderen, den einfach ignorieren, wenn er Hilfe braucht?
Ja, aber es ist doch gut, dass du ihm geholfen hast und da halt dann drüber stehst. Ja,
aber, er war wirklich gar, also ich meine jetzt nicht er war gar nicht dankbar. Also nicht mal so, danke
aber,
oder so. Er hat mich angeschrien, weil ich nicht schnell genug in seinem Gmail-Postfach war.
Ja, klar ist das doof, aber ne, dann ist der Mensch halt so. Dann, ne, man ist ja nicht also es ist schön, wenn jemand dankbar ist, wenn man hilfsbereit ist, aber man macht es ja, also man ist ja nicht hilfsbereit und erwartet dann von den Leuten zwingend Dankbarkeit.
Nee, ich erwarte nicht, dass er mir einen Zehner zusteckt, aber ich erwarte schon, dass er wie ein normaler Mensch Dankeschön zu mir
sagt, aber
wenn ich mir meine Zeit nehme, nachdem ich gerade 5 Stunden geflogen bin, sein scheiß Handy-Passwort.
Aber wie du beschrieben hast, war dieser Mensch ja nicht so ganz, ganz bei sich oder auch nicht ganz fähig, eventuell emotional mit anderen Menschen umzugehen. Und dann ist das auch okay. Ne? Und ich habe im Allgemeinen die Erfahrung gemacht, so im öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Natürlich sind super viele Assis unterwegs, ne? Also auch wirkliche Assis. Und ich meine jetzt mit Assis nicht irgendwie Leute, die ungepflegt sind oder so, sondern ich meine mit Assis Leute, die sich asozial verhalten. Ne, also die klassischen 3 Jungs, die irgendwie ihre Boombox bis zum Anschlag aufgedreht haben und irgendeinen Assi-Rap in der Straßenbahn hören, ne, sowas. Abgesehen von solchen Vollidioten sind die meisten Menschen aber doch irgendwie hilfsbereit und vernünftig, ne, und helfen anderen Menschen und gehen
dann. Also ich habe dir erzählt, vor einem Dreivierteljahr war ich das erste Mal wieder in der KVB in Köln, so, ne, also Kölner Verkehrsbetriebe. Und direkt bei dieser einen Fahrt ist ein Mann zu einer alten Frau hingegangen, die da war.
Das hat sie erzählt und hat ihn
ihr ins Gesicht geschlagen. Und ich stand einfach noch
vor.
Ich
war überall,
zusammen
mit
einer Frau. Die Frau und ich waren die Einzigen, die irgendwas getan haben.
Naja.
Ich habe gedacht, wie krass ist das? Einfach so, weißt du, also, was zum Teufel, ey.
Aber ich lebe gerne in der Annahme einer Welt, wo ich davon ausgehe, dass Menschen gut sind.
Aber warum in der Bahn? Also warum besteigt man eine Bahn oder einen Bus und muss asozial sein? Also warum? Warum im sonstigen sozialen Kontext bei McDonald's benimmt sich doch auch, also doch auch, aber deutlich weniger als in einer öffentlichen Bahn.
Ja, also das ist jetzt auch wieder Klischee vorweg, aber ich hätte gesagt, wenn du nicht die Leute hast, die aus Überzeugung den öffentlichen Nahverkehr nehmen, dann sind es häufig Leute, die keine andere Wahl haben. Ne? Ja, wobei, nee, das ist auch zu, ich glaube, das ist zu einfach. Du hast halt, du triffst immer mal wieder Assis, überall. Ich sag mal so, im Straßenverkehr, wenn du im Auto unterwegs bist, ist das genauso. Da siehst du die Assis nur nicht direkter. Also, nee, also da triffst du die Assis halt indirekter, weil da immer noch eine Menge Luft und irgendwie eine Menge Blech zwischen dir und den Assis ist. Und das ist in solchen Situationen dann eher nicht gegeben. Ich glaube, man findet, ich weiß, dass man, wenn man im Auto unterwegs ist, auch jede Menge Assis findet. Man schaue sich nur mal an, wie viele Leute nur mal kurz irgendwo auf einem Behindertenparkplatz parken. Oder nur mal kurz auf dem Radweg anhalten, weil sie mal kurz in den Laden müssen oder so.
Rücksichtslosigkeit ist ein gesellschaftliches Gesamtphänomen, so, ne?
Ja.
Aber aus irgendeinem Grund verbinde ich das mit meiner frühesten Kindheit. Ich habe den Bus früher schon gehasst. Ich musste immer den 382er oder den 340er nehmen. 381er oder 340er. Und
das ist übrigens auch ein komisches Phänomen. Ich kenne ganz, ganz viele Leute und ich selber gehöre auch dazu, die Busfahren ätzender finden als Straßenbahnfahren. Also ich fahre lieber irgendwo mit der Straßenbahn hin als mit dem Bus und ich kann nicht mal sagen, warum. Und das ist ein Phänomen, also es, ich habe mehrere Leute schon getroffen, die lieber irgendwo, also Straßenbahn fahren vollkommen okay ist, aber Bus dann sagen, oh nee, Busfahren habe ich keinen Bock drauf.
Ich bin, also Bus bin ich jetzt wirklich sehr lange nicht mehr gefahren. Aber es stimmt, dass Bus komischerweise wirklich anders ist, ne? Also
vielleicht, weil es enger ist, auf kleinerem Raum oder so, als so eine Straßenbahn oder so. Oder wenn man das Gefühl hat, wie jeder andere auch im Stau zu stehen mit dem Scheißbus.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Naja. Zum anderen Thema. Wie war dein Auftritt gestern? Ich habe dich ja gestern besucht in der Lichtburg. Allerdings, als guter Freund bin ich nur einmal zum Essen gekommen, Backstage, habe dir die Hand geschüttelt und bin dann gegangen vor der Show. Wie sich das gehört.
Es war okay. Ich habe den ersten Blackout seit Jahren auf der Bühne gehabt.
Oh.
Ich habe das Ende der Let's Dance-Nummer einfach komplett vergessen. Also, ich wusste es einfach nicht. Im Publikum saßen Freunde, meine Partnerin etc. Alle haben mit dem Mund versucht, also so lautmalerisch nachzumachen, wie diese Nummer zu Ende geht.
Genau, weil alle sie schon kannten und sie nicht
mehr hören. Alle können die Scheiße nicht mehr hören, aber egal, ich wusste es einfach nicht. Ich habe mich entschuldigt, habe mich totgelacht und gehofft,
dass die Leute ihr Geld nicht wiederhaben wollen.
Ja, die Nein, Leute haben gelacht. Eine gewisse Schwäche auf der Bühne ist nichts, wo einer böse ist.
Nein, ich habe Feedback auf Instagram gesehen, die Leute waren ja durchaus zufrieden. Ist ja, ne, in der Lichtburg holt ja alleine die Location viel raus.
Wobei es leider massive technische Probleme gab. Also das Intro wurde ungefähr bei 12 Dezibel abgespielt, danach hatte mein Mikro ständig Aussetzer. Ah. Am Ende haben sie das Mikro komplett abgedreht, dann hieß irgendwie, ja, der Techniker wäre Lichttechniker, nicht Tontechniker, da war ich dann auch so ein bisschen...
Nee, die haben das Mikro abgedreht, weil die wollten, dass du endlich von der Bühne gehst. Das ist... Lichtburg ist, glaube ich, einer der Läden, wo es hinter der Bühne noch diesen langen Stab mit dem Haken vorne gibt, um Künstler von der Bühne zu ziehen.
Ja, das ist ja, das hätte ich vielleicht gestern, es war einfach schwierig, aber gut, es ist, Job ist Job.
Ja, aber hat auch Spaß gemacht, ich finde sowas immer nett. Also nee,
ja, ich hätte es schön gefunden, wenn du da gewesen wärst.
Ja, das, ich wollte mir das halt nicht nochmal angucken. Ich habe schön mit meiner Frau zu Hause gekocht und Young Sheldon geguckt, noch eine Folge. Und dann sind wir schlafen
gegangen. Habe ich nie gesehen, hat mich nie interessiert.
Du hast auch Big Bang Theory nicht gesehen, oder?
Nee.
Ah. Ja, ich finde, also Big Bang Theory habe ich ganz gerne immer gesehen, aber auch mit einem gewissen Schmerz, weil da, also ne, es geht ja um die Physiker-WG und die schon hart überzeichnet ist, wobei da sehr viel Wahrheit mit drin steckt und das eine der wenigen Serien ist, wo die ganzen Formeln und Quatsch, den sie irgendwo an die Wand schreiben, auch tatsächlich Sinn hat und nicht irgendeine Fantasieformel ist. Aber gerade zum Ende hin war mir Big Bang Theory zu drüber. Und Young Sheldon finde ich tatsächlich sogar die gelungenere Serie am Ende.
Ich habe das zweimal, ich kann überhaupt nicht über diese Art von Sitcoms lachen, überhaupt nicht. Hm. Allein schon eingespielte Lacher ist sofort vorbei. Gibt keine Serie, die ich je gesehen habe, wo ich bei eingespielten Lachern nicht ausgemacht habe.
Ich überlege, Modern Family hat er auch keine, ne? Ja, weiß ich nicht, das... Also ich ignoriere das zum Großteil einfach. Also das waren ja die klassischen Sitcoms so der 90er oder so oder später 80er, die kann man sich heute auch wirklich gar nicht mehr geben. Also wirklich nicht.
Nee, also es ist erstaunlich, wenn du sowas wie Schrecklich nette Familie siehst, wie was möglich war damals im Fernsehen. Das würde heute nach 10 Sekunden sofort abgesetzt werden.
Ja, also ich sag nur No Ma'am.
Genau. No Ma'am, ja, also Wahnsinn. Das wäre absolut unvorstellbar heute. Unvorstellbar.
Ja.
Das aber muss man nicht gut oder schlecht finden, aber ich habe letztens über Political Correctness gesprochen in der Talkshow und habe schon relativ viel Zuschrift bekommen von Leuten, die nachvollziehen konnten, wovon ich da rede. Weil man besonders in meinem Job mittlerweile in einem Punkt angekommen ist, wo man gefühlt Jetzt habe ich irgendwie, genau, die von Big Bang Theory wollte Özcan mir letztens beschreiben. Und dann sagt er Amy Farrah Fowler. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne nur zwei Charaktere. Ich kenne den, kenne Sheldon und dann habe ich gesagt, die Hässliche mit der langen Nase.
Ja.
Und das war die dann zufällig. Und dann, wie kann ich die Frau denn so beschreiben, das war herablassend oder so. Ihr wusstet auch, wen ich meine, als ich es gesagt habe.
Ja, aber, da würde ich dich verteidigen, weil die wird in der Serie ja genau so eingeführt, ganz am Anfang. Also später nicht mehr, aber die wird am Anfang eingeführt, auch in die Richtung ganz hart zurechtgemacht und geschminkt als der klassische Vorzeige-Nerd, ne? Also quasi die weibliche Person, also die weibliche Personifizierung von Sheldon.
Genau. Und das ist die Darstellerin von Blossom, einer Serie, die ich in den 90er Jahren gerne gesehen habe. Blossom.
Eine schöne
Serie. Blossom. Kann man heute, glaube ich, auch nicht mehr gucken. War so eine. So ein bisschen wie, kennst du noch Sabrina?
Ja, natürlich kenne ich Sabrina. Das haben die, Sabrina wurde auch neu aufgelegt irgendwann.
Oh Gott.
Das neu aufgelegt fand ich nicht so gut, aber ich habe als Kind, habe ich Sabrina super gerne geguckt.
Also, konnte sie zaubern eigentlich? Nee, oder?
Was, Sabrina? Doch, natürlich konnte Sabrina zaubern, aber nur ein bisschen. Also,
war das mit der redenden Katze?
Ja, genau, Salem hieß sie.
Ist der eine Typ immer durchs Fenster geklettert? Ja, ne?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Also ich habe da nicht mehr so viele Erinnerungen an. Ich weiß, dass sie irgendwie bei ihren Tanten gewohnt hat, die auch Hexen waren. Und dann irgendwie gab es, ich glaube, wenn man durch den Schrank gegangen ist, ist man irgendwie in die Hexenwelt gekommen oder sowas. Also irgend so ein Quatsch.
Das, unfassbare also, Scheiße.
Ja, aus heutiger Sicht guckst du halt auch und denkst so, mein Gott, was für ein Quatsch. Aber als Kind, also ist ja die Frage, für welches Publikum das gemacht ist. Als Kind habe ich das super gerne geguckt.
Melissa Joan Hart. Ich weiß sogar noch den Namen. Melissa Joan Hart. Wow, Sabrina. Habe ich mir oft einen drauf geschüttelt. nein, natürlich.
Ach Gottchen.
Ich war zu jung. Das war die neue Vorkalibration. Ach Gottchen. ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Zuschriften. Ja, jetzt hast du die geschämt und die geschämt. Wie konntest du das jetzt wieder sagen? Oh Mann, ey, ich will das nicht mehr lesen. Einfach schreib's mir.
Ignoriert doch einfach.
Ja, weiß mal, gestern hat mir auch wieder jemand geschrieben. Dann habe ich durchgeguckt, was er mir in den letzten 2 Jahren geschrieben hat. Es waren nur Genörgel. Nur.
Ja,
ich finde
konstruktive Kritik und wenn man irgendwie, wenn man etwas sagt oder tut, wo man sich nicht bewusst ist, dass das eventuell verletzend ist, ne, sowas wie irgendwie der Begriff von taubstumm oder ob man jetzt ne Schwarze sagt oder ne People of Color oder was auch immer, wenn man darauf einmal hingewiesen wird, ne, freundlich, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne, der Ton macht die Musik, also man kann jemanden freundlich darauf hinweisen und sagen so, ey du, ne, hier Beispiel jetzt taubstumm ist ein Begriff, den man eigentlich nicht nutzen sollte, bla bla bla, weil vielleicht kannst du ja in Zukunft mal drauf achten, ist das eine andere Sache als, du hast gesagt, das ist so und so, das ist diskriminierend und also weißt du, so ein Gemecker, so eine Litanei, reagiere ich auch sehr allergisch drauf. Also Leute, die mich freundlich auf irgendwas hinweisen, immer gerne, finde ich super, kann man gerne mal machen. Die sollen sich aber bitte auch nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich an manchen Stellen eventuell eine andere Meinung habe. Ne? Wobei Meinung da auch wieder was an, also ne, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob Meinung da das passende Wort ist, bla bla bla, aber ne, ich hätte gerne so ein Level mit konstruktive, nette Kritik und eine Grenze bei gesundem Menschenverstand. Fertig.
Ja, und dieses, ja, ich fühle mich jetzt davon beleidigt, dass du in dem Podcast, den ich für lau höre, zu meiner persönlichen Unterhaltung gesagt hast, ja, who cares? Also ist mir einfach egal. Es ist mir egal, ob du dich beleidigt fühlst. Wer bist denn du? Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich unsere Hörer nicht mag. Ich bin froh, dass unsere Hörer uns hören. Ich bin dankbar dafür, dass sie uns hören, dass sie diesen Job oder unseren
Obwohl
Job.
Obwohl du so ein moralisch verkommenes Stück bist.
Ja, aber, frauenfeindlich. Es ist jetzt frauenfeindlich, weil ich das über die gesagt habe. Ich kann das nicht mehr. Es nervt. Es nervt einfach. Weil so dieses, dann, wenn du es nicht magst, ja, dann
ich,
ist es
ich
gut.
Das, ich glaube, ich habe das vor fast 100 Folgen oder so, habe ich das schon den moralisch erhobenen Zeigefinger. Wenn mir jemand mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger ankommt, dann bin ich direkt an dem Punkt, wo ich sage, ach, fick dich. Geh mir nicht auf den Sack.
Es gibt so eine schwarze Speakerin in den USA, die sehr viel über Gender und so macht, aber halt eher in die Anti-Richtung.
Ah, ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Die, also, die ist aus anderen politischen Gründen problematisch. Aber ich kenne die Szene, die du meinst, wo jemand aufsteht und sagt so, ja, bla bla bla, du kannst jetzt mich aber nicht diskriminieren. Und die dann sagt, dann sowas sagt wie, meine Güte, das Leben ist hart, zieh dir eine Mütze auf oder so. Ja. Also
I'm too pregnant for this shit, sagt sie. Und da muss ich schon ein bisschen lachen. Also ich konnte schon nachvollziehen, was sie damit meinte.
Ja, das konnte ich auch.
Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass deine Anwesenheit hier mich gerade emotional berührt oder so? Und dann so, ja, ist mir scheißegal, was soll ich jetzt machen? Also ich weiß politisch über die Dame nichts, deswegen kann ich da gar keine Aussage fällen.
Ich glaube, die gehört, also ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, die gehört tatsächlich so ins relativ rechte Spektrum bei den Republikanern.
Ja, gruselig. Ja. Aber trotzdem ist dieses so, ich bin jetzt berührt davon, von dem, was du gesagt hast. Ich bin getroffen davon, was du gesagt hast. Oh, get alive. Echt. Also ich finde das ist so eine ganz seltsame Selbstbezogenheit unserer heutigen Kultur. Was jemand anderes als Meinung hat, beziehe ich auf mich selbst und bin jetzt beleidigt. Wenn jemand zu mir Arschloch sagt, kann ich beleidigt sein. Wenn jemand eine Meinung äußert, mit der ich nicht übereinstimme, kann ich nicht beleidigt sein. Das ist dann halt einfach, ich bin auch nicht beleidigt von Nazis. Ich halte ihn nur für dämlich.
Ja. Ich finde ja lispelnde Comedians problematisch.
Wahnsinnig ätzend. Ja,
super wahnsinnig ätzend.
Reini, du hast meine Gefühle verletzt und deswegen beende ich jetzt den Podcast.
Für immer?
Nö, für jetzt. Ja. Ich muss jetzt, ich wollte schon weiter mal.
Dann sprechen wir uns heute ist Donnerstag, in 2 bis 3 Tagen wieder, wo du mir sagst, wann du in der nächsten Woche aufnehmen möchtest, weil du das ja jetzt immer am Wochenende mir rechtzeitig mitteilen möchtest.
Oh, bist du eine nervige Frust.
Und dann, während du das machst und mich anrufst, dein Mikrofon an die Ladebüchse hängst.
Ich hänge mein langes schwarzes Mikrofon an die Ladebüchse.
Ja, was du sonst machst, ist mir dabei egal.
Schön. Ich würde dich bitten, dass du noch auf unsere Playlist einen Song setzt, nämlich Smokers Outside the Hospital Door von den Editors. Ein altes, aber sehr schönes Lied. The saddest thing I ever saw was Smokers Outside the Hospital Door.
Mein Spotify braucht gerade ein bisschen. Smokers Outside the Hospital Door von den Editors. Ja, packe ich dir drauf.
Und du, Reini? Und du?
Warte, ich muss erstmal das hier hinzufügen. Ist noch nicht drauf gewesen. Sehr schön. Warte mal. Was könnte ich denn draufpacken? Was habe ich in letzter Zeit häufiger gehört? Ich habe...
Jetzt kommt wieder so ein Schweineschlachtsong.
Nee. Ja, hätte ich auch, aber warte mal, August Burns Red habe ich zuletzt viel gehört. Also Drucker heißt es. Gucken wir mal kurz, habe ich da schon drauf gepackt? Ja, habe ich schon. Fuck. Verdammt. Dann gibt's von mir heute nix. Nix gibbet. Oder warte mal, die toten Kreckuren im Kofferraum. Ich und mein Pony, das packe ich drauf.
Schön, Reini, schön. Ja. Ah, schön. Ja. So, passt auf euch auf, seid geküsst, ihr süßen Mäuse. Tschö mit Ö.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.